Der Raum war fensterlos. Die Luft roch nach Metall und Aktenstaub. Auf dem Tisch lagen Luftaufnahmen in sauberen Reihen, jede mit einem schmales weißen Rand, als hätte jemand die Insel damit einrahmen wollen. Captain Richard Hale beugte sich darüber, und je länger er sah, desto weniger stimmte etwas. Die Schatten der Palmen wirkten zu gleichmäßig, die Vegetation zu dicht, die Strände zu makellos. Die Insel maß nach grober Schätzung rund 13 Kilometer in der Länge und knapp 5 Kilometer in der Breite, ein Tropfen weißer Sand im endlosen Blau des Pazifiks, friedlich, wenn man nicht zu genau hinsah. »Sieht harmlos aus«, sagte Hale schließlich. »Und doch nicht.« Dr. Marcus Allison, drahtige Gestalt mit drahtigen Brillengläsern, nickte nicht. Er zog stattdessen ein weiteres Foto aus einer beigefarbenen Mappe. Japanische Besetzung für etwa ein halbes Jahr im Jahr 1942. Danach vollständiger Abzug. Taktischer Rückzug? Das war die erste Annahme. Seine Finger tippten einen unruhigen Takt auf Blech. Der Abzug war ungewöhnlich. Zurückgelassen wurden Ausrüstung, Waffen, sogar Lebensmittel. Unsere Erkenntnisse, Nurse, deuten auf Grabungsarbeiten hin. Haley nahm das nächste Bild. Die östliche Küstenlinie zeigte helle Kalksteinwände. In einer Felsflanke. Öffnungen. Nicht zufällig, zu symmetrisch. Künstlich erweitere Höhlen. Wonach haben sie gegraben? Seltene Erden. Strategische Mineralien. Relevanz für unsere Entwicklungsprogramme. Das Wort Programme blieb kalt im Raum hängen. Hale kannte Männer wie Allison, Schreibtischkrieger mit weichen Händen und harten Prioritäten. Lagebild? Japanische Kräfte vor Ort? Keine. Seit dem Abzug unbewohnt. Eine kurze Pause. Die jüngste Aufklärung datiert vor 3 Wochen. Nur Höhenflugaufnahmen. Er schob die Fotos ordentlicher zusammen, als müsse er damit auch die Tatsachen sortieren. Ihr Auftrag ist klar, Captain. Vorposten einrichten, Höhlensystem erkunden, Proben ungewöhnlicher geologischer Formationen sichern und extrahieren. Neben den Fotos lag eine Liste. 50 Namen. Hale überflog sie, suchte Vertrautes, fand wenig. Warum keine eingespielte Kompanie? Operationssicherheit. Wir brauchten Männer ohne vorbestehende Bindungen, die die Integrität der Mission gefährden könnten. Hale las weiter. Sergeant Thomas Walker kannte er aus Berichten. Belastbar, nüchtern. Dazu einige Korporäle, der Rest Frischlinge. Keiner mit Höhlenerfahrung. Die geologische Gruppe liefert Expertise. Allison öffnete eine zweite Mappe. Dr. Edward Graves begleitet sie als wissenschaftlicher Berater. Und warum sitzt Dr. Graves nicht hier? Ein kaum sichtbares Anspannen des Kiefers. Er finalisiert Vorbereitungen. Sie treffen ihn vor Abmarsch. Hale legte die Liste ab. Was verschweigen Sie mir, Doktor? Ich wüsste nicht, wovon Sie sprechen. Die Japaner räumen keine nutzbaren Stellungen ohne Grund und sie lassen keine Vorräte zurück, außer etwas hat sie vertrieben. Hale tippte auf das Foto der Höhlen. Was haben Sie gefunden? Allison nahm die Brille ab, polierte sie mit übertriebener Sorgfalt. Berichte sprechen von Instabilitäten, Einstürzen, möglicherweise Überflutungen während der Monsunzeit. Mutmaßungen. Die plausibelsten. Er setzte die Brille auf und hielt Halles Blick stand. Ihre Befehle lauten, zu untersuchen und zu berichten, nicht über Motive aus dem Jahr 1942 zu spekulieren. Etwas vibrierte unter Allisons kontrollierter Oberfläche. Nicht Felsstürze, dachte Hale. Etwas anderes. Wildtiere? Fragte er. Auf den Bildern fehlt jeder Hinweis. Keine Vögel, kein Laufwild, keine Spuren im Bestand. Frühere Aufklärung vermerkte das ebenfalls. Wir führen es auf Jagd während der Besatzung zurück. Jagd, die jeden Vogel auf einer 13 Kilometer langen Insel auslöscht? Allison schob abrupt die Mappen zusammen. Sie haben Ihre Befehle. Abmarsch morgen, 6 Uhr. Der Zerstörer Hawkins bringt Ihre Einheit in Position. Hale blieb sitzen, während Allisons Schritte auf dem Gang verhallten. Er öffnete die Logistikmappe. Munition für ein kleines Gefecht, Verbandsmaterial für schwere Verluste, probenarme Geräte, Strahlungsmesser, ein Posten nur als Eindämmungsmaterial bezeichnet. Eindämmung wovon? Er suchte nach Unterlagen zu Dr. Edward Graves. Nichts. Als wäre der Mann ein Schatten. In der Transportliste: Die Hawkins bleibt rund 24 Kilometer vor der Küste auf Warteposition. Nah genug für Notfälle, weit genug für... Ja, wofür? Auf dem Weg zu seinen Quartieren nickten zwei Militärpolizisten knapp, ihre Blicke blieben einen Herzschlag zu lang an ihm hängen. Routine oder Kontrolle, damit er keine falschen Fragen stellte. In seinem Zimmer legte Hale die Namen aus wie Spielkarten und prägte sich Gesichter aus den Akten ein. Walker. Verlässlich. Corporal Daniel Hughes und Corporal Patrick O'Connor. Solide Dossiers. Private James Carter. Aus den Sümpfen Louisianas, scharfes Gehör, gutes Bauchgefühl. Private Leonard Baker. Witzbold mit sauberen Schussresultaten. Private Andrew Miller. Zäh, aber unerprobt. Private Charles Brooks. Schweigsam, unauffällig. 50 Männer, um eine Höhle zu inspizieren. Entweder der überbesetzteste Geologieauftrag der Kriegsgeschichte oder ein Einsatz, der mit Gewalt rechnete, ohne es beim Namen zu nennen. Er markierte die Insel auf der Karte. Abseits der Routen, weit draußen. Wenn dort seltene Erden lagen, hatte sich jemand einen einsamen Ort dafür ausgesucht. Oder die Einsamkeit war der Zweck. Er las Allisons Worte im Kopf noch einmal wie einen Bericht gegen 3 Wochen alte Fotos. Abwesenheit von Tierleben. Ein Berater ohne Akte. Eindämmungsmaterial. Funkstille. Und am Rand der Einsatzbefehle in kleiner Schrift ein Satz, der wie Eis schmeckte. Sofortige Evakuierung genehmigt bei Auftreten anomaler Bedingungen. Nicht Feindkontakt. Nicht Wetter. Anomal. Hale packte seine Ausrüstung. Standardlast, zusätzliche Magazine, extra Verbandszeug. Er legte das Feldmesser so, dass die Hand es im Schlaf fand und ließ das Licht aus, um den Raum auf Geräusche zu prüfen. Nur die dünne Klimaanlagenluft und sein Atem. Keine Antworten. Als der Wecker, ein mechanisches Ticken, das in der Stille groß klang, auf 6 Uhr zustrebte, hatte Hale nicht geschlafen. Draußen roch es nach Salz und Diesel. Am Kai warteten 50 Männer, einige mit dem nervösen Grinsen von Neulingen, andere mit dem stummen Blick derer, die gelernt hatten zu schweigen. Sergeant Walker stand über einer Liste gebeugt, ordnete Kisten, zählte, nickte. »Morgen, Sergeant«, sagte Hale. »Irgendwelche Neuigkeiten zu Dr. Graves?« »Negativ, Sir. Meldung kam vor 1 Stunde. Er trifft uns auf der Insel.« »Wie, wenn wir das einzige Transportmittel stellen?« Walker zuckte kaum merklich mit den Schultern. »So stand es in der Order.« Hale sah zur Silhouette der Hawkins im grauen Morgen. Die See war glatt, der Wind roch nach nichts. Kein Tang, kein Salz. Nur ein sauberer, leerer Geruch, als hätte jemand die Welt desinfiziert. »Einschiffen«, sagte er. Seine Stimme trug. Die Männer bewegten sich. Kisten klapperten, Stiefel hallten, Seile ächzten. Hinter dem Getöse blieb etwas Unsichtbares stehen und lauschte mit. Hale spürte es, wie man Zugluft in einem verschlossenen Raum spürt. Er zog die Einsatzbefehle ein letztes Mal hervor, strich mit dem Daumen über das Wort »Anomale«. Dann faltete er das Papier sorgfältig und steckte es nah an die Brust. »Vorwärts«, sagte er leise. Und Augen auf. Der Morgen begann grau. Die Wolken über dem Hafen zogen tief und schwer. Captain Richard Hale stand auf dem Deck der Hawkins, während unter ihm Männer Kisten schleppten, Seile spannten und die letzten Vorbereitungen trafen. Der Geruch von Diesel, Öl und Meer mischte sich zu einer Schwere, die sich wie ein unsichtbarer Film auf Haut und Uniform legte. Die 50 Soldaten, die ihm anvertraut worden waren, arbeiteten mit der Routine der militärischen Disziplin, doch in ihren Bewegungen lag etwas Ungleichmäßiges. Viele von ihnen waren jung, kaum ein Jahr aus der Grundausbildung, manche hatten noch die steifen Schultern jener, die an Märsche mehr gewöhnt waren als an Gefechte. Haley hielt die Liste in der Hand, die er bereits auswendig kannte, und beobachtete die Männer, während er Namen und Gesichter im Kopf abglich. Sergeant Thomas Walker koordinierte den Materialfluss, sein Blick wachsam, die Stimme fest. Ein Mann, auf den man zählen konnte. Corporal Daniel Hughes stand daneben, sein Lächeln fehl am Platz, als wolle er den Männern Mut machen, den er selbst nicht empfand. Corporal Patrick O'Connor prüfte Waffen und Verschlüsse, schweigsam, zuverlässig. Private James Carter, der Jüngste, stand am Kai. Sein Blick wanderte unruhig zwischen den Kisten und der Wasseroberfläche. »Sir, das Meer ist zu still«, murmelte er, als Hale näher trat. »Kein Schaum, kein Vogel über dem Wasser. Ich komme aus Louisiana. So etwas habe ich noch nie gesehen.« »Dann behalten Sie es im Auge, Private«, erwiderte Hale knapp. »Aber konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe.« Carter nickte, doch sein Blick blieb auf der glatten Fläche des Pazifiks. Währenddessen kontrollierte Private Leonard Baker die Funkgeräte, redete laut und lachte zu schrill, als wollte er die Unruhe vertreiben. Private Andrew Miller wirkte erschöpft, bevor es überhaupt losging, seine Statur kräftig, aber seine Augen bereits gerötet. Corporal O'Connor legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Halt dich zusammen, Junge! Wir brauchen jeden klaren Kopf!« Hale trat an den Stapel mit den Versorgungslisten. Die Vorräte waren so umfassend, dass sie für eine Belagerung ausgereicht hätten. Kisten voller Munition, Granaten, Sprengstoff, medizinisches Material für Dutzende Schwerverletzte. Dazu technische Gerätschaften, Bohrkerngeräte, Strahlungsmesser, geologische Werkzeuge, feinsäuberlich beschriftet. Doch ein Posten ließ Hale nicht los. Containment-Materialien. Er hob den Deckel einer Kiste. Darin lagen schwere bleiverstärkte Behälter, dazu Handschuhe aus dicker Gummierung, Schläuche, Dichtungen, Kanister mit undurchsichtigen Flüssigkeiten. »Für Gesteinsproben«, murmelte er, »oder für etwas Lebendiges.« »Sir?« Sergeant Walker war neben ihn getreten. »Nichts.« Hale klappte die Kiste zu. »Sehen Sie, dass die Geräte im mittleren Laderaum verstaut werden. Wir wollen schnellen Zugriff, falls nötig.« Walker nickte und bellte Befehle. Die Männer bewegten sich erneut, die Kisten verschwanden in geregeltem Chaos. Hale ging zurück in die Offizierskabine. Auf dem Tisch lag ein weiterer Ordner. Er öffnete ihn und fand die Transportpapiere. Dr. Edward Graves, wissenschaftlicher Berater, doch außer dem Namen kein Lebenslauf, keine Personalakte, keine Dienstnummer, als hätte der Mann nie existiert. Er erinnerte sich an Allisons knappen Satz. »Sie treffen ihn vor Ort. Aber wie?« Die Hawkins war der einzige Transport. Der Gedanke ließ ihn nicht los, nagte an seiner Logik wie Salz an Metall. Ein Klopfen an der Tür riss ihn heraus. Corporal Hughes stand davor, eine Zigarette zwischen den Fingern. »Captain, die Männer fragen nach dem Berater. Ob er die Route kennt, was genau er sucht?« »Er stößt zu uns auf der Insel.« Hughes zog die Brauen hoch. »Wie soll er das machen? Flügel wachsen?« Hale fixierte ihn mit einem Blick, der keinen Widerspruch duldete. »Das sind die Befehle.« »Jawohl, Sir.« Hughes salutierte, doch sein Blick verriet, dass die Antwort ihn nicht beruhigte. Als Hale allein war, legte er die Hände auf die Tischplatte. Die Missionsbefehle waren klar. Höhlen untersuchen, Proben sichern, Bericht erstatten. Doch jedes Detail sprach eine andere Sprache. 50 Männer für einen geologischen Auftrag, Munition wie für eine Schlacht, Eindämmungsmaterial, als rechne man mit etwas, das sich ausbreiten konnte, und ein Berater ohne Gesicht. Er setzte sich, zog das kleine Heft mit den Anmerkungen hervor und schrieb die Punkte nieder, die nicht passten. Je mehr er notierte, desto deutlicher wurde das Muster. Alles wies auf eine Gefahr hin, die niemand benennen wollte. Später, als die Sonne im Westen sank, versammelte er die Männer an Deck. »Hören Sie zu«, begann er, die Stimme laut genug, um über das Schlagen der Wellen hinwegzutragen. »Wir setzen Kurs auf eine Insel, die seit 3 Jahren verlassen ist. Offiziell suchen wir nach geologischen Formationen. Inoffiziell sage ich Ihnen, halten Sie die Augen offen. Wir wissen nicht, was wir dort finden.« Ein Murmeln ging durch die Reihen. Baker grinste gezwungen, Carter starrte schweigend auf den Boden. »Wir sind Soldaten«, fuhr Hale fort. »Wir folgen den Befehlen. Wir sichern ein Gebiet. Wir bringen Antworten zurück. Disziplin ist ihr bester Schutz. Wer Disziplin verliert, verliert den Kopf. Ist das klar?« »Jawohl, Sir«, hallte es zurück. Doch die Stimmen waren nicht geschlossen. Zwischen ihnen lag Unsicherheit, die sich nicht mit Drill auslöschen ließ. In der Nacht, als die Hawkins Kurs nahm, stand Hale allein am Bug. Das Meer zog schwarz unter ihm vorbei, der Horizont war ein schmaler Streifen dunkelgrau. Über ihm kreisten keine Möwen, keine Seevögel, nur das Heulen des Windes und das Dröhnen der Maschinen. Er dachte an die Worte im Befehl, sofortige Evakuierung bei anomalen Bedingungen. Er sprach sie leise vor sich hin, als wolle er prüfen, wie sie im Mund klangen. Anomal. Ein Wort, das mehr verbarg, als es preisgab. Hale legte die Hand auf die Reling. Kalt war das Metall, feucht vom Sprühnebel. Er spürte, wie etwas in der Dunkelheit unter ihnen lebte, tief im Meer oder vielleicht noch tiefer, in Stein vergraben. Und er wusste, dass dies kein einfacher Auftrag war. Der Pazifik war still. Zu still. Als würde er den Atem anhalten, wartend auf das, was kam. 2 Tage nach dem Auslaufen erschien die Insel am Horizont. Ein grauer Schleier lag über dem Meer, der Morgen dunstig und schwer. Captain Richard Hale stand am Geländer des Oberdecks, die Augen auf die Küstenlinie gerichtet. Kalksteinfelsen ragten aus dem Wasser wie gebrochene Zähne. Dahinter erhob sich eine grüne Wand aus dichtem Dschungel. Doch was die Aufklärungsfotos nicht hatten zeigen können, spürte Hale sofort. Eine bedrückende Leere, ein Schweigen, das stärker war als das Donnern der Schiffsmotoren. »Land in Sicht«, meldete Sergeant Thomas Walker neben ihm, die Stimme knapp, fast heiser. Hale nickte. »Bereiten Sie die Landungsboote vor. Erste Welle, 20 Mann plus Ausrüstung.« Die Männer sammelten sich am Deck, ihre Gesichter zwischen Anspannung und Neugier. Manche grinsten, um die Nervosität zu verbergen, andere starrten ernst auf das Ufer, das immer deutlicher sichtbar wurde. Die Boote glitten zu Wasser, Holz und Metall quietschten im Takt der Wellen. Hale war der Letzte, der von Bord ging. Als er das Boot betrat, roch er Salz, aber es war ein schwacher, flacher Geruch, das Meer schien abgestanden, leblos, so als würde es nur die Oberfläche einer tieferen Stille verbergen. Die Überfahrt zur Küste dauerte kaum 20 Minuten, doch sie schien länger. Keiner der Männer sprach, nur das Schlagen der Ruder gegen die Wellen war zu hören. Das Wasser änderte seine Farbe von einem tiefen Blau in ein fahles Grün, je näher sie der Insel kamen. »Sir«, murmelte Private James Carter, der neben Hale saß. »Hören Sie das?« »Was?« »Nichts. Kein Vogel, keine Insekten. Nichts.« Hale lauschte. Carter hatte recht. Eine Insel dieser Größe, rund 13 Kilometer lang, fast 5 Kilometer breit, hätte voller Leben sein müssen. Vögel über den Baumkronen, das Summen von Insekten, das Quaken von Fröschen. Aber es war totenstill. Das Boot stieß auf den Strand. Weißer Sand, so makellos, dass er wie gemalt wirkte. Die Männer sprangen hinaus, ihre Stiefel wirbelten Staub auf, der sich zu schnell legte, als sei die Luft schwer. Walker kommandierte den Transport der Ausrüstung, Zelte, Funkgeräte und Kisten. Die Routine gab den Männern Halt. Hale ließ seinen Blick schweifen. Die Baumgrenze begann nur wenige Meter hinter dem Strand. Ein Dschungel so dicht, dass er wie eine grüne Mauer wirkte. Nicht einmal ein Tierpfad war zu erkennen. »Sir«, rief Corporal Daniel Hughes, der am Rand des Waldes stand. »Laut Karte sollte hier ein Versorgungsweg der Japaner verlaufen. Sehen Sie Spuren?« »Ich nicht.« Hale trat zu ihm. Die Karte, die er aus Allisons Unterlagen kannte, markierte tatsächlich einen Pfad vom Strand ins Inselinnere, doch vor ihm lag nur undurchdringliches Dickicht. »Dann schlagen wir einen eigenen Weg«, entschied Hale. »Macheten verteilen. Zuerst ein Landeplatz für Helikopter freimachen, danach Schneise ins Innere.« Die Männer gehorchten, doch ihre Blicke glitten immer wieder zur Baumgrenze, als fürchteten sie, dass etwas Unsichtbares aus dem Grün treten könnte. Während die Arbeiten begannen, kam Private Leonard Baker zu Hale. Sein Gesicht war blass, der Schweiß rann trotz der frühen Stunde. »Sir, ich weiß nicht, ob's die Hitze ist, aber ich habe Kopfschmerzen, seit wir gelandet sind. Und ich bin nicht der Einzige.« Tatsächlich bemerkte Hale, dass mehrere Männer sich an die Stirn fassten oder die Augen zusammenkniffen. »Sorgt dafür, dass alle genug Wasser trinken«, befahl er. »Wir bleiben wachsam. Vielleicht liegt es an der Luftfeuchtigkeit.« Doch er wusste, dass es mehr war. Am Nachmittag stand das Lager. Zelte in ordentlichen Reihen, Vorräte gestapelt, Funkgeräte aufgebaut. Doch als Hale über den Platz ging, hörte er kein Summen von Fliegen, kein Rascheln von Tieren, kein Zirpen der Zikaden. Nur das Knarren der Zeltstangen und die Stimmen der Männer. Sergeant Walker trat zu ihm. »Sir, die Wasseraufklärer haben einen Bach etwa 50 Meter im Wald gefunden. Klar, frisch, aber keine Spuren von Tieren, keine Fußabdrücke, keine Vögel in der Nähe. Kein einziges Lebewesen?« »Nichts.« Hale nickte langsam. »Dann sichern wir den Bach trotzdem. Wir brauchen Wasser.« Am Abend versammelte er die Männer um das Feuer. Die Hitze des Tages war kaum gewichen, die Luft stand schwer. Auf einer Karte zeichnete Hale den morgigen Marsch. 3 Meilen ins Landesinnere, etwa 400 Meter Höhenunterschied bis zu den Kalksteinfelsen. Wir errichten dort ein Vorpostenlager und erkunden das Höhlensystem. Der Auftrag ist klar. Disziplin und Ruhe sind oberstes Gebot. »Sir«, meldete sich Hughes. »Wo ist der wissenschaftliche Berater? Wir haben ihn noch immer nicht gesehen.« »Er stößt zu uns bei den Höhlen«, log Hale ohne Zögern. »Bis dahin führen wir den Auftrag nach Plan durch.« Ein leises Murmeln ging durch die Reihen. Carter hob den Kopf, seine Augen groß und ernst. »Captain, ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht allein.« Einige lachten nervös, andere nickten. Hale sah in die Gesichter und erkannte, dass mehrere Männer die gleiche Beklemmung spürten. »Genug für heute«, sagte er. »Ruht euch aus. Wir marschieren morgen früh. Sergeant, Wachen im 4-Stunden-Rhythmus. 2 Mann pro Posten.« Walker nickte, verteilte die Befehle. Die Männer zogen sich in ihre Zelte zurück, das Feuer knisterte und bald lag das Lager in gedämpftem Schweigen. Hale ging die Runde um den Perimeter. Hinter ihm rauschte das Meer, vor ihm stand die schwarze Wand des Dschungels. Kein Laut drang heraus, kein Rascheln, kein Flügelschlag. Es war, als hielte die Insel den Atem an. Er blieb stehen, sah in das dunkle Grün und dachte an die Worte auf den Befehlen. Sofortige Evakuierung bei anomalen Bedingungen. Es gab kein deutlicheres Anzeichen für Anomalie als Stille in einer Welt, die voller Leben sein sollte. Hale spürte, wie sich sein Griff um das Gewehr verstärkte. Morgen würde er diese Wand durchbrechen müssen. Doch schon jetzt wusste er, etwas wartete dahinter. Geduldig. Lautlos. Der Morgen brach feucht und schwer über dem Lager an. Noch bevor die Sonne über die Kalksteinfelsen stieg, hing die Luft wie ein nasser Vorhang zwischen Zelten und Strand. Captain Richard Hale stand vor dem Feuerrest der Nacht, die Karte in der Hand und prüfte die Route. 3 Meilen bis zu den markierten Höhlen, ein Anstieg von rund 250 Metern. Auf Papier wirkte es wie ein leichter Marsch. Doch schon der Anblick des Dschungels ließ er ahnen, dass jeder Meter mühsam sein würde. »Antreten!« befahl Sergeant Thomas Walker. 50 Männer sammelten sich in 2 Reihen, Gewehre geschultert, Ausrüstung schwer auf den Rücken geschnallt. Macheten blitzten, bereit, den Weg ins Unbekannte zu schlagen. Hale trat vor die Formation. »Wir marschieren zur Felswand im Nordosten. Schneise schlagen, Lager auf halber Strecke sichern. Keine Panik, keine Disziplinlosigkeit. Wer Anzeichen von Schwäche zeigt, meldet sich sofort. Das ist kein Wettlauf, sondern eine Mission.« Ein Chor aus »Jawohl, Sir« hallte zurück, doch die Stimmen klangen gedämpft. Die ersten Schritte ins Grün waren wie das Eintreten in einen anderen Kontinent. Kaum 20 Meter vom Strand entfernt verschluckte der Dschungel das Licht. Das Blätterdach war so dicht, dass die Sonne nur in vereinzelten Strahlen den Boden berührte. Feuchtigkeit tropfte von den Blättern, als hätte es geregnet, doch der Himmel war klar. Private Leonard Baker schwang die Machete, schlug Lianen und Zweige beiseite. »Verdammt, das Zeug wächst schneller, als wir es wegräumen können«, keuchte er. »Weiter«, drängte Hale. »Wir müssen Tempo halten.« Doch schon nach 1 Stunde war klar, dass sie langsamer vorankamen als geplant. Jeder Schritt war ein Kampf. Dornen rissen an den Uniformen, Ranken wickelten sich um Stiefel, der Boden war weich und tückisch. »Sir«, meldete Corporal Daniel Hughes, der sich an einem Baumstamm abstützte, »schauen Sie sich das an.« Hale trat näher. In die Rinde waren tiefe Kratzspuren gerissen, 4 parallel verlaufende Linien, fast 1,5 Meter lang. Zu regelmäßig, um das Werk eines Tieres zu sein, zu grob für Werkzeug. »Was meinen Sie, Sir?« fragte Hughes. »Maschinenspuren«, log Hale. »Die Japaner haben hier gegraben.« Doch selbst er glaubte seinen Worten nicht. Als sie weitergingen, begann Private Andrew Miller zu schwanken. Sein Gesicht war gerötet, Schweiß tropfte von seiner Stirn, die Hände zitterten. Er brach schließlich auf einen umgestürzten Stamm zusammen. »Wasser, sofort!« befahl Hale und kniete sich neben ihn. »Wann haben Sie zuletzt getrunken?« »Vor 1 Stunde vielleicht«, flüsterte Miller. »Salztabletten jetzt«, rief Walker und reichte 1 Feldflasche. Miller trank gierig, doch sein Puls raste weiter. »Sie bleiben am Ende der Kolonne«, entschied Hale. »Kein Heldentum. Wir brauchen sie lebendig.« Der Marsch ging weiter, Stunde um Stunde. Das Schweigen der Insel war allgegenwärtig. Kein Zwitschern, kein Summen, nicht einmal das Rascheln kleiner Tiere. Nur das Knacken der Macheten und das Schnauben der Männer. »Das ist nicht normal«, murmelte Carter, der dicht hinter Hale ging. »In den Sümpfen von Louisiana hörst du immer irgendwas. Frösche, Insekten, Vögel. Aber hier nichts. Es ist, als hätte alles die Luft angehalten.« »Konzentrieren Sie sich auf den Weg, Private«, sagte Hale, doch innerlich stimmte er ihm zu. Nach 3 Stunden brach die Wand aus Dickicht plötzlich auf und sie standen vor der Kalksteinwand. Sie erhob sich über 200 Meter hoch, so massiv, dass sie den halben Himmel verdeckte. »Da«, rief Carter und deutete. Eine Öffnung war im Fels sichtbar. Ein dunkles Maul, groß genug, dass ein Lastwagen hätte hineinrollen können. Die Ränder waren unregelmäßig, doch deutlich von Werkzeugen bearbeitet. »Das ist sie«, murmelte Hale. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. »Sir«, sagte Walker, »wir sollten das Lager hier aufschlagen. Genug Platz, freie Sicht auf den Eingang.« »Einverstanden. Weg freiräumen, Zelte aufstellen, Funkgerät sichern.« Die Männer machten sich an die Arbeit, doch immer wieder wanderten ihre Blicke zur Höhle. Die Luft war merklich kühler geworden, ein feiner Windhauch kam aus dem dunklen Schlund. Er trug einen Geruch mit sich, der weder nach Erde noch nach Verfall roch, eher nach etwas Organischem, Fremdem, uralt. Carter trat neben Hale, die Augen starr auf den Eingang gerichtet. Captain, haben Sie dieses Gefühl auch? Als ob etwas da drin uns ansieht? Hale schwieg einen Moment. Er wollte nicht zugeben, dass er denselben Druck spürte, ein unsichtbares Gewicht, das aus der Dunkelheit auf sie herabsah. »Wir finden heraus, was hier vorgeht«, sagte er schließlich. »Aber nicht heute Nacht. Morgen erkunden wir. Heute bauen wir das Lager und sichern die Position.« Die Sonne stand bereits tief, als das Camp stand. Die Zelte bildeten einen Halbkreis, die Waffen waren griffbereit gestapelt, das Funkgerät eingerichtet. Doch während die Männer aßen, wanderte ihr Blick immer wieder zu der schwarzen Öffnung im Fels. Hale saß am Feuer und öffnete erneut die Einsatzbefehle. Die Worte stachen ihm ins Auge wie kalte Nadeln. Sofortige Evakuierung bei anomalen Bedingungen. Er sah hinüber zum Höhleneingang, in dem die Dunkelheit dichter und greifbarer wirkte als die Nacht selbst. Ja, die Bedingung war erfüllt. Doch Befehle waren Befehle und der Abzug stand nicht zur Wahl. »Captain?« Walker trat näher. »Die Männer fragen, was wir morgen suchen. Mineralien? Artefakte? Wahrheit?« Hale schloss die Befehle und sah auf. »Wir suchen Antworten, Sergeant, aber seien Sie sicher. Die Insel wird uns nicht freiwillig welche geben.« Walker nickte stumm. Hinter ihnen flackerte das Feuer. Und aus der Dunkelheit der Höhle wehte ein Atem, der nicht der Wind sein konnte. Der Morgen brach kühl an, obwohl die Sonne über den Baumwipfeln stand. Ein dünner Nebel hing über dem Lager, als wollte er die Männer vor dem Blick der Höhle schützen. Captain Richard Hale stand mit verschränkten Armen und musterte das schwarze Loch im Fels. Es wirkte wie ein offener Schlund, bereit, alles zu verschlingen, was sich ihm näherte. »Aufklärungstrupp fertig machen!« befahl er. 7 Mann, leichte Ausrüstung, Beleuchtung, Seile und persönliche Waffen. Der Rest bleibt hier, sichert das Lager und hält Funkkontakt. Die Männer rührten sich unruhig. Niemand wollte freiwillig das erste Licht in die Finsternis tragen. Hale wählte sorgfältig. Private James Carter, Corporal Daniel Hughes, Private Leonard Baker, Private Andrew Miller, Corporal Patrick O'Connor und Private Charles Brooks. Ihr seid bei mir. Keine Diskussion. Sergeant Thomas Walker trat näher, die Stirn gerunzelt. Captain, vielleicht sollten wir bis morgen warten. Mit mehr Vorbereitung, vielleicht sogar schwerem Gerät. Hale schüttelte den Kopf. Jeder Tag hier verstärkt die Anspannung. Wir gehen jetzt, bevor die Männer durch Angst zersetzt werden. Je schneller wir Antworten finden, desto schneller kommen wir weg. Walker knirschte mit den Zähnen, salutierte aber. »Jawohl, Sir!« Der Trupp sammelte sich am Eingang. Hale prüfte seine Ausrüstung. Pistole, Gewehr, Lampe, Seil, Kompass. »Haltet euch eng beieinander. Niemand trennt sich. Finger weg von allem, was ihr nicht versteht. Wir suchen Spuren der Japaner. Werkzeuge, Dokumente, Proben. Wir sehen uns um und kehren zurück. Verstanden?« »Jawohl, Sir!« antworteten die Männer fast einstimmig, doch die Stimmen waren angespannt. Sie traten ein. Sofort schluckte die Dunkelheit das Licht. Die Taschenlampen warfen schmale Kegel, die an den Wänden zitterten. Der Boden war uneben, mit Geröll übersät. Der Gang führte schräg nach unten, fast wie eine Rampe, die tiefer ins Herz der Insel drängte. Nach wenigen Minuten öffnete sich die Höhle zu einer Halle. Der Raum war so groß, dass ihre Lampen die Decke nicht erreichten. Mehrere Tunnel zweigten ab, schwarze Gänge, die wie Kehlen ins Unbekannte führten. Überall Spuren menschlicher Arbeit, Werkzeugmarken an den Wänden, Stapel von herausgebrochenem Gestein, verrostete Spitzhacken und Schaufeln. »Japaner waren hier«, murmelte Hughes. »Monatelang.« »Aber wo sind sie hin?«, fragte Baker leise. »Genau das finden wir heraus«, sagte Hale. Sie gingen tiefer in den Haupttunnel. Der Weg fiel steiler ab, der Boden war feucht, als sickerte Wasser von oben. Nach 20 Minuten rief Hughes, »Captain, sehen Sie das?« Er leuchtete auf die Wand, tiefe Kerben, unregelmäßig, aber eindeutig Schriftzeichen. Japanisch. In hastigen Strichen eingeritzt. Manche Zeichen waren so tief, dass die Stücke des Kalksteins herausgerissen hatten. Kann jemand das lesen? Fragte Hale. Kopfschütteln. O'Connor kniff die Augen zusammen. Sieht aus wie Warnungen oder Gebete. Dokumentieren, befahl Hale. Weiter! Der Tunnel wurde enger. Die Luft war kühl, aber schwer, als müsse man sie kauen. Ein Geruch lag darin, organisch, modrig und zugleich süßlich. Er brannte in den Nasenlöchern und ließ die Augen tränen. Sir, flüsterte Carter plötzlich. Hören Sie das? Alle hielten inne. Zuerst war nur das eigene Atmen zu hören, dann, tiefer, weiter vorn, ein Laut, langsam, rhythmisch, ein Ziehen und Drücken, als würde etwas atmen. Nur Luftzug, sagte Hale, doch seine Stimme klang hohl. Weiter. Sie folgten dem Gang. Das Atmen blieb, mal lauter, mal leiser, wie ein Herzschlag aus Stein. Plötzlich stockte Baker. Sein Licht fiel auf etwas am Boden. Ein Körper. Sie näherten sich vorsichtig. Es war ein japanischer Soldat, die Uniform verwittert, das Gewehr noch in den Händen. Sein Kopf war nach hinten gelehnt, die Augen weit aufgerissen, der Mund in einem stummen Schrei. Todesursache? Fragte Hale. Hughes kniete nieder, untersuchte ihn. Keine Wunden? Kein Blut, Herzstillstand vielleicht, aber was? Sein Gesicht. Er starb vor Angst. Carter wich zurück, die Hand auf dem Gewehr. Sir, das ist falsch. Sehen Sie seine Augen. Hale leuchtete darauf. Zuerst war es nur Einbildung, dann sah er es. Die Augen des Toten bewegten sich, langsam, als würden sie den Lampenkegel verfolgen. Zurück. Befahl Hale leise. Keine plötzlichen Bewegungen. Wir gehen. Sie traten den Rückweg an, Schritt für Schritt, während das Atmen tiefer im Tunnel lauter wurde. Carter schwitzte, Baker murmelte ein Gebet. Erst als sie um eine Biegung kamen, verloren sie den Blickkontakt mit den starrenden Augen. Als sie endlich die Öffnung sahen, stolperten die Männer hinaus ins Tageslicht. Die Luft draußen war wie ein Schlag ins Gesicht, warm und lebendig im Vergleich zur stickigen Finsternis. Carter übergab sich am Waldrand. Die anderen standen dicht beisammen, die Waffen noch in den Händen, obwohl kein Feind zu sehen war. »Was war das, Sir?« fragte Hughes. »Tote beobachten uns nicht.« Hale blickte zurück in das schwarze Maul der Höhle. Das Atmen war noch da, ganz leise, kaum hörbar. Aber es war da. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Aber wir sind auf etwas gestoßen, das die Japaner vertrieben hat. Und es ist noch hier.« Die Männer sahen ihn schweigend an. Das Feuer im Lager prasselte, doch niemand fand Trost darin. Über ihnen senkte sich die Sonne, und mit ihr legte sich ein neuer Schatten über die Insel. Der nächste Tag begann ohne Vogelruf, ohne das Summen von Insekten, ohne jedes Zeichen von Leben. Nur das Knacken des Feuers und das Scharren der Männer durchbrachen die Stille. Captain Richard Hale stand vor dem Höhleneingang, die Hände auf dem Gewehr, und spürte den Blick seiner Männer im Rücken. Niemand wollte es laut sagen, doch alle wussten, dass sie zurück in die Finsternis mussten. »Wir brechen auf«, befahl er schließlich. »Derselbe Trupp wie gestern. Heute gehen wir tiefer.« Sergeant Thomas Walker trat vor. »Sir, das ist Wahnsinn. Gestern haben wir gesehen, was da unten liegt. Tote, die uns ansehen. Wir sollten Bericht erstatten, nicht tiefer vordringen.« Hale schüttelte den Kopf. »Befehl ist Befehl. Wir brauchen Beweise. Ohne Beweise glaubt uns niemand.« Walker ballte die Fäuste, salutierte jedoch. »Jawohl, Sir.« 7 Männer formierten sich erneut. Carter, Hughes, Baker, Miller, O'Connor, Brooks und Hale an der Spitze. Mit Lampen und Seilen ausgerüstet, traten sie wieder in die Dunkelheit. Der Geruch schlug ihnen schon nach wenigen Metern entgegen, süßlich, faulig wie ein Schlachthaus. Je tiefer sie gingen, desto stärker wurde er. Die Wände glänzten feucht, das Tropfen von Wasser hallte unnatürlich laut. Nach rund 20 Minuten öffnete sich der Tunnel zu einer großen Kammer. Der Lichtkegel von Hales Lampe traf auf den Boden und er erstarrte. Leichen. Dutzende, vielleicht mehr als 100 Körper in japanischen Uniformen lagen verstreut, als wären sie von einer unsichtbaren Hand umgeworfen worden. Manche lagen mit verdrehten Gliedmaßen, andere hatten sich selbst mit Bajonetten durchbohrt. Gesichter starrten in ewiger Qual, Münder verzerrt zu stummen Schreien. »Heilige Scheiße«, flüsterte Baker. »Sie haben sich gegenseitig getötet«, murmelte Hughes und kniete neben einem der Körper. »Sehen Sie, die Wunden stammen von den eigenen Waffen.« »Oder Sie haben es selbst getan«, fügte O'Connor hinzu. Carter wich zurück, die Lampe zitterte in seiner Hand. »Warum? Kein Mensch tötet sich so. Nicht alle. Nicht gleichzeitig.« »Dokumentieren«, befahl Hale. Seine Stimme klang fester, als er sich fühlte. »Alles aufnehmen, Fotos, Notizen. Wir müssen zeigen, was hier passiert ist.« Während Hughes Fotos machte, stieß Brooks auf etwas am Rand der Kammer. »Sir, hier liegt etwas anderes.« Er hob ein Lederbuch auf, das mit Blut durchtränkt war, aber die Seiten waren erhalten. Japanische Schriftzeichen füllten die ersten Seiten in ordentlichen Reihen, doch je weiter er blätterte, desto chaotischer wurden die Zeichen. Gekritzelte Symbole, zerrissene Linien, wirre Muster. »Das ist kein Tagebuch mehr«, sagte Hughes und zeigte eine Seite. »Sehen Sie diese Zeichnungen?« Hale sah hin. »Dunkle Formen, zu viele Winkel, Gestalten mit Gliedmaßen, die sich zu bewegen schienen, wenn man nicht direkt hinsah. Auf der letzten Seite wiederholte sich ein Symbol dutzendfach. Ein Kreis mit Strahlen, wie eine kindliche Sonne, doch die Linien wirkten unnatürlich und verzerrt. Hale spürte einen Druck hinter den Augen, als er es ansah, als ob das Zeichen in seinen Schädel griff. Er schlug das Buch zu. »Wir nehmen es mit.« Da erhob sich Carters Stimme, heiser. »Captain, hören Sie das?« Alle schwiegen. Es war da, ein Geräusch, tiefer als jedes Atemholen, langsam, rhythmisch. Ein Atmen, das die Kammer füllte. Doch es kam nicht von den Männern. »Zurückziehen«, befahl Hale. Doch Baker rief, »Da vorne, sehen Sie das?« Sein Licht fiel auf eine Wand, in die weitere Symbole geritzt waren, dieselben Kreise mit Strahlen, Dutzende über den ganzen Fels verteilt. »Nicht anfassen«, rief Hale, aber Baker stand schon davor, die Hand erhoben. »Es ist warm«, flüsterte er, ehe Hale ihn zurückzerrte. In diesem Moment spürten alle es gleichzeitig, nicht nur hören, sondern fühlen, das Atmen der Höhle. Der Boden vibrierte, kaum spürbar, wie ein Herzschlag, der durch Stein und Fleisch drang. »Wir gehen!« Hale packte Baker am Arm und zog ihn zurück. »Sofort raus!« Sie bewegten sich hastig durch den Tunnel. Vorbei an den Toten, vorbei an den eingeritzten Warnungen. Hinter ihnen blieb das Geräusch, tiefer, lauter, begleitet von einem Druck in den Köpfen, der sie taumeln ließ. Als sie schließlich ins Tageslicht traten, brach Carter auf die Knie und würgte. Brooks starrte schweigend zurück, das Gesicht aschfahl. Hughes hielt das Tagebuch fest an die Brust gedrückt, als könne es ihm Sicherheit geben. »Captain«, flüsterte O'Connor, »was immer das ist. Die Japaner haben es gefunden. Und es hat sie vernichtet.« Hale blickte zurück auf die schwarze Öffnung. Aus dem Dunkel wehte ein Hauch, der nach alter Erde und etwas anderem roch, nach etwas, das lebte. »Und jetzt«, sagte er leise, »will es uns.« Die Nacht senkte sich schwer über das Lager. Das Feuer flackerte, doch sein Licht schien kaum gegen die Finsternis anzukommen, die vom Höhleneingang ausging. Captain Richard Hale saß mit verkrampften Händen über die Karte gebeugt, während die Männer unruhig flüsterten. Niemand sprach laut, als fürchteten sie, das Dunkel könne zuhören. Sergeant Thomas Walker kam näher, setzte sich auf einen umgestürzten Stamm. »Sir, die Männer sind angespannt. Einige weigern sich zu essen, andere starren seit Stunden nur auf den Höhleneingang. »Sie haben gesehen, was da unten liegt«, antwortete Hale leise. »Und sie haben gespürt, dass es noch lebt. Es war töricht, so tief zu gehen.« Walker nickte. »Wir müssen die Moral halten. Sonst zerbricht die Einheit, bevor wir überhaupt den Rückmarsch antreten.« Ein Schrei durchschnitt die Stille. Alle sprangen auf. Private Leonard Baker lag im Sand, die Hände an den Ohren, als wolle er etwas Unerträgliches abwehren. »Hören Sie das!« brüllte er. »Die Stimmen! Sie lachen!« Drei Männer hielten ihn fest, doch Baker wand sich, trat um sich, die Augen weit aufgerissen. »Sie rufen meinen Namen! Sie wollen, dass ich komme!« Schaum trat ihm vor den Mund, bis er erschöpft zusammenbrach. »Bindet ihn fest!« befahl Hale. »Niemand verlässt den Perimeter.« Die Männer gehorchten, doch ihre Gesichter waren bleich. Angst lag über dem Lager wie ein Schleier. Später, als das Feuer fast niedergebrannt war, trat Private James Carter zu Hale. Seine Augen glänzten unruhig im schwachen Licht. »Captain, wir müssen weg. Das hier ist nicht menschlich. Wir sollten zurück zum Strand. Funkspruch absetzen, Verstärkung anfordern. Wir haben Funkgeräte«, entgegnete Hale. Carter schüttelte den Kopf. »Seit wir zurück sind, nur Rauschen. Egal welche Frequenz.« Hale presste die Lippen zusammen. Das Funkgerät war tatsächlich nutzlos gewesen. »Wir brechen morgen früh auf«, sagte er schließlich. »Bis dahin bleibt jeder wachsam.« Doch kaum hatte er die Worte gesprochen, ertönte ein weiteres Geräusch. Ein Lachen. Hoch und schrill, das über die Zelte hallte. Die Männer erstarrten. Das Lachen kam aus dem Inneren des Lagers. Hale riss die Waffe hoch, rannte zwischen die Zelte. Dort stand Private Andrew Miller, der Kopf in den Nacken gelegt, während er unkontrolliert kicherte. Doch sein Lachen war falsch, viel zu hoch, fast wie die Stimme eines Kindes. »Miller, reißen Sie sich zusammen!« rief Hale und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Das Lachen verstummte abrupt. Miller blinzelte, die Augen leer. »Tut mir leid, Sir«, murmelte er tonlos. »Es ist nur, Sie alle lächeln.« Hale folgte seinem Blick. Mehrere Soldaten standen am Rand des Feuers, starrten in die Dunkelheit. Ihre Gesichter waren erstarrt, die Münder verzogen zu grotesken Grinsen, als hätten sie etwas gesehen, das nur sie erkennen konnten. »Alle zurück in die Zelte«, befahl Hale. »Sofort!« Walker drängte die Männer zusammen, doch die Unruhe wuchs. Manche lachten nervös, andere flüsterten Gebete. In den frühen Morgenstunden weckte Hale ein weiterer Tumult. Corporal Daniel Hughes und Private Charles Brooks schrien einander an, die Hände an den Waffen. »Du hast es genommen«, brüllte Hughes. »Es gehört mir. Ich habe es zuerst gesehen.« »Lassen Sie die Waffen fallen«, befahl Hale und stellte sich dazwischen. Doch Hughes' Augen waren geweitet, die Pupillen schwarz wie Tinte. Er riss das Bajonett hoch. Im letzten Moment packte Walker seinen Arm, rang mit ihm, bis das Messer zu Boden fiel. Brooks stand zitternd daneben, Tränen liefen über sein Gesicht. »Was wollten Sie?« fragte Hale scharf. Brooks stammelte. »Er sagt, ich hätte etwas gestohlen. Aber da war nichts, Sir, nichts.« Hale sah Hughes in die Augen. »Was wollten Sie ihm wegnehmen?« Hughes' Stimme war kaum hörbar. Das Flüstern. »Es gehört mir.« Der Captain wusste, dass er die Einheit verlor. Etwas von der Insel griff nach den Männern, ließ sie einander misstrauen, verdrehte ihre Wahrnehmung. »Wir brechen ab«, entschied Hale hart. »Morgen kehren wir zum Strand zurück.« Walker nickte erleichtert, doch die Männer reagierten gespalten. Manche wirkten erleichtert, andere schauten in Richtung der Höhle, als zog sie etwas Unsichtbares. In dieser Nacht konnte niemand schlafen. Manche hörten Gesang, andere Schritte im Dschungel, wieder andere spürten Atemzüge im Nacken. Hale saß wach am Feuer, das Gewehr auf den Knien, und wusste, dass er die Männer nicht länger in der Hand hatte. Die Insel hatte begonnen, sie zu zerbrechen. Nicht durch Waffen, sondern durch etwas, das aus der Tiefe flüsterte und wartete. Der Morgen brach ohne Farben an. Ein grauer Himmel lag über dem Lager. Das Feuer war längst zu Asche verglommen. Captain Richard Hale trat aus seinem Zelt und fand die Männer in einem Zustand halber Trance vor. Manche starrten schweigend auf den Höhleneingang, andere saßen zusammengesunken am Boden, als wäre jede Kraft aus ihnen gewichen. »Aufstehen!« befahl Hale scharf. »Wir brechen auf! Rückmarsch zum Strand!« Die Worte ließen die Männer aufhorchen, doch die Reaktionen waren geteilt. Einige wirkten erleichtert, andere warfen lange, sehnsüchtige Blicke zur Finsternis der Höhle. Private James Carter trat vor, seine Stimme leise. »Captain, wir können die Höhle nicht zurücklassen. Sie ruft uns.« »Das ist kein Ruf, Carter. Das ist Wahnsinn.« Hale packte ihn am Arm. »Disziplin, Soldat. Wir marschieren.« Sergeant Thomas Walker formierte die Kolonne, doch schon die ersten Meter durch den Dschungel zeigten, dass dies kein gewöhnlicher Rückzug war. Das Dickicht schien dichter, als hätte es sich über Nacht neu formiert. Jeder Schritt verlangte Kraft, jeder Schlag der Macheten hallte unnatürlich laut. Nach einer Stunde schrie Private Leonard Baker plötzlich auf. Er riss sich den Helm vom Kopf und schlug mit bloßen Händen auf die Luft vor sich ein. »Hört ihr das nicht? Sie summen! Direkt neben mir!« Zwei Männer hielten ihn fest, während er strampelte wie ein Gefangener. »Beruhigen Sie sich!« befahl Hale. Doch Bakers Blick war starr, seine Pupillen schwarz. Schließlich brach er weinend zusammen. Walker band ihm die Hände, damit er sich nicht selbst verletzte. Der Marsch zog sich quälend hin. Normalerweise hätte der Weg bis zum Strand nur wenige Stunden gedauert, doch die Männer kamen kaum voran. Immer wieder hörten sie Geräusche, Schritte im Unterholz, Flüstern hinter den Bäumen, das Knacken von Ästen. Doch wenn sie die Waffen hoben, war nichts da. »Die Bäume bewegen sich«, flüsterte Corporal Daniel Hughes einmal. »Immer, wenn man wegschaut.« »Unsinn«, knurrte Walker, doch seine Stimme klang brüchig. Als sie endlich das Rauschen des Meeres hörten, brach Erleichterung durch die Reihen, doch die Freude währte nur kurz. Am Strand bot sich ein Bild des Grauens. Von den 12 Männern, die beim Lager am Ufer zurückgeblieben waren, lebte kaum jemand. 5 Körper lagen im Sand, die Gesichter verzerrt, als hätten sie sich selbst die Kehlen aufgeschlitzt. 3 weitere hockten apathisch am Wasser, murmelten unverständliche Worte und zeichneten Symbole in den Sand. »Mein Gott«, hauchte Carter. Hale rannte vor, packte einen der Überlebenden bei den Schultern. Private Henry Foster starrte ihn mit leeren Augen an. »Sie sind hier, im Wasser. Sie haben unsere Gesichter, aber ihre Augen sind falsch.« »Foster, reißen Sie sich zusammen!« Doch der Mann wandte den Blick wieder zum Meer, als sähe er dort Gestalten, die niemand sonst erkannte. Walker trat neben Hale. »Sir, wir verlieren sie. Einen nach dem anderen.« Bevor Hale antworten konnte, rannte einer der Männer plötzlich ins Wasser. »Sie ruft mich! Meine Mutter ruft mich!« Es war Private Andrew Miller, der die Fluten umarmte, als kehre er heim. 2 Soldaten versuchten, ihn zurückzuziehen, doch er schlug sie nieder mit einer Kraft, die nicht seine eigene war. Dann verschwand er in den Wellen. Hale biss die Zähne zusammen. »Sichern Sie die restlichen Männer. Niemand verlässt den Strand ohne Befehl.« Doch die Disziplin war längst brüchig. Einige Soldaten starrten ins Meer, andere in den Dschungel. Manche hielten die Waffen gegen ihre Kameraden gerichtet, überzeugt, dass sie Feinde seien. »Captain«, flüsterte Carter dicht an seiner Seite, »das hier ist kein Kampf, den wir gewinnen können. Die Insel nimmt uns den Verstand.« »Wir halten durch«, antwortete Hale hart. »Wir sichern den Strand, errichten ein Lager und warten auf Evakuierung.« Er sah die Männer, wie sie taumelten, murmelten, lachten oder weinten. Nur eine Handvoll wirkte noch bei klarem Verstand, und selbst sie standen am Rand des Zusammenbruchs. Die Sonne senkte sich langsam, färbte den Himmel blutig rot. Das Meer glitzerte friedlich, doch aus den Wellen schien ein Summen zu dringen, kaum hörbar wie eine Melodie. Manche Soldaten begannen im Takt mitzuwippen, ihre Lippen formten stumme Worte. Hale trat ans Wasser, sein Gewehr fest umklammert. Er sah hinaus auf die endlose Fläche, wo kein Schiff, kein Flugzeug, keine Rettung zu sehen war. Nur die Leere, das Summen, das in seinen Schädel kroch. »Noch 24 Stunden«, murmelte er, »dann müssen sie uns holen.« Doch er wusste, dass 24 Stunden eine Ewigkeit waren und dass die Insel genug Zeit hatte, jeden Verstand zu brechen, bevor die Rettung kam. Die Nacht am Strand war eine Tortur. Das Feuer, das Sergeant Thomas Walker entzünden ließ, warf nur schwache Kreise aus Licht. Jenseits des Scheins lag die Dunkelheit der Insel. Dicht, schwer, lauernd. Kein Zirpen, kein Rascheln, nur das Murmeln der Männer, die von unsichtbaren Stimmen heimgesucht wurden. Captain Richard Hale ging von Posten zu Posten. Sie waren nur noch eine Handvoll, die man als voll funktionsfähig bezeichnen konnte. Carter, blass und nervös, doch noch ansprechbar. Hughes, erschöpft, aber gefasst. Brooks, schweigsam, sein Blick immer auf das Meer gerichtet. Und Walker, der wie eine eiserne Klammer versuchte, die Reste der Einheit zusammenzuhalten. Der Rest, die meisten der verbliebenen Soldaten, war verloren. Einer saß am Rand des Feuers und kaute an seinen eigenen Fingern, während Blut über sein Kinn lief. Zwei weitere hatten sich in den Sand gesetzt und zeichneten unablässig Symbole, die niemand sehen wollte. Einer sprach mit der leeren Luft, als säße dort jemand, und weinte dabei wie ein Kind. Hale zog das Funkgerät heran. Wieder nur Rauschen. Er drückte die Taste, die Stimme hart und klar. »Hier spricht Captain Richard Hale. Position Strandlager, Koordinaten gemäß Einsatzplan. Mehrere Ausfälle, medizinischer Notfall. Sofortige Evakuierung erforderlich.« Sekunden vergingen, dann Minuten. Schließlich knackte es. Eine Stimme meldete sich, fern, dumpf. »Captain Hale, hier Guam-Basis. Funkspruch empfangen. Rettungsteams starten. Geschätzte Ankunft in 36 Stunden.« Hale ballte die Fäuste. 36 Stunden. Eine Ewigkeit auf dieser Insel. Er antwortete knapp: »Verstanden.« Dann schaltete er das Gerät ab, um nicht weiter zuzuhören, wie das Rauschen sich in sein Ohr brannte. 36 Stunden, murmelte er Walker zu. Der Sergeant nickte. »Ich glaube nicht, dass wir so lange alle zusammenhalten.« Kurz darauf ertönte ein Schrei. Einer der gebrochenen Männer hatte sich losgerissen und stürmte in Richtung des Dschungels. Zwei Soldaten versuchten, ihn aufzuhalten, doch er war schnell, riss sich los und verschwand zwischen den Bäumen. Aus der Finsternis hallte ein hysterisches Lachen, das abrupt verstummte. Nur das Meer rauschte, als wäre nichts geschehen. »Wir können nicht jedem nachjagen«, sagte Hale kalt. »Jeder, der geht, ist verloren.« Carter trat neben ihn, die Stimme brüchig. »Sir, hören Sie es? Dieses Summen. Es ist wie ein Schlaflied.« Hale lauschte. Und tatsächlich, tief unter dem Wellenrauschen vibrierte ein Ton, gleichmäßig, beharrlich. Er kroch unter die Haut, kitzelte die Nerven. Hale biss sich hart auf die Zunge, bis Blut in seinen Mund floss. Der Schmerz vertrieb den Klang für einen Moment. »Wenn Sie es hören, ignorieren Sie es«, befahl er. »Es ist nicht real. Aber es fühlt sich real an«, flüsterte Carter. Die Nacht kroch dahin. Immer wieder brach Chaos aus. Ein Mann schnitt sich selbst in die Arme und zeichnete Symbole aus Blut. Ein anderer versuchte, ins Wasser zu gehen, überzeugt, dass seine tote Schwester ihn dort erwartete. Walker und Hale zerrten ihn zurück, banden ihn fest. Am Morgen zählte Hale durch. Von 50 Männern blieben nur noch 7, die man auf den Beinen halten konnte. 7 von 50. Und auch diese 7 waren am Rand.
»Wir ziehen den Perimeter enger«, sagte Walker. »Feuerstelle hier. Waffen bereit. Jeder bleibt in Sichtweite. Und wenn einer versucht, ins Wasser oder den Dschungel zu gehen, wird er gestoppt. Mit Gewalt, wenn nötig.«
Hales Stimme war hart. »Wir müssen es bis zur Evakuierung schaffen.« Doch die Insel gab ihnen keine Ruhe. Kurz nach Mittag begann Hughes Stimmen zu hören. Er sprach mit jemandem, den nur er sah, und fing an, im Sand Gräben zu ziehen, als bereite er ein Feldlager vor. Brooks stand stundenlang stumm am Ufer, die Augen auf das Meer gerichtet. Dann, gegen Abend, kam die nächste Katastrophe. Ein Schuss riss durch das Lager. Einer der Männer, Private Leonard Baker, der am Morgen noch gefesselt gewesen war, hatte sich losgerissen und einem Kameraden die Waffe entrissen. Er lachte schrill, ehe er die Mündung an seine Schläfe setzte und abdrückte. Die Männer erstarrten. Blut spritzte in den Sand, der Körper fiel zu Boden.
»Wegsehen!« rief Hale. »Nicht hinschauen!«
Doch er wusste, dass das Bild sich eingebrannt hatte. Carter begann zu zittern.
»Sir, wir schaffen das nicht.«
»Doch«, sagte Hale fest.
»Wir müssen.«
Als die Sonne hinter den Wellen versank, spürte Hale, dass die Insel sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig aushöhlte. Jeder Atemzug, jeder Blick ins Dunkel zog sie tiefer in den Wahnsinn. 36 Stunden, hatte die Stimme aus Guam gesagt. Eine Nacht war geschafft. Eine weitere stand bevor. Und Hale wusste, die wahre Prüfung kam erst noch. Die zweite Nacht am Strand legte sich wie ein schwarzer Schleier über die Reste der Einheit. Captain Richard Hale saß mit dem Gewehr auf den Knien am Feuer, während der Wind das Rauschen des Meeres über den Sand trug. Um ihn herum waren nur noch 6 Männer übrig, und selbst diese schienen wie Schatten ihrer selbst. Carter murmelte im Halbschlaf Gebete, Walker saß starr mit dem Rücken zum Feuer, als bewache er die Dunkelheit selbst. Irgendwo im Lager lachte jemand, hoch und kindlich. Hale sprang auf, rannte zwischen die Zelte. Doch da war niemand. Nur ein Soldat, der mit geschlossenen Augen im Sand lag und mit den Lippen ein Wiegenlied formte.
»Genug«, knurrte Hale, zerrte ihn auf die Beine und fesselte ihn an eine der Kisten. »Niemand verlässt den Posten, niemand!«
Die Männer blickten ihn mit leeren Augen an, als hätten sie seine Worte kaum verstanden. Gegen Morgen hörten sie das Summen. Es kam diesmal nicht aus der Höhle oder dem Dschungel, sondern direkt vom Meer. Ein tiefer Ton, der über die Wellen trug, gleichmäßig und unausweichlich. Manche Männer begannen im Rhythmus zu wiegen, andere weinten lautlos.
»Captain«, flüsterte Carter, »Sie sind hier, im Wasser.« »Sehen Sie hin«, befahl Hale, »da ist nichts.«
Doch auch er wagte kaum den Blick hinauszurichten. Für einen Atemzug glaubte er, Gestalten zwischen den Wellen zu erkennen. Hoch, schmal, mit Gesichtern, die denen seiner Männer glichen, nur mit vollkommen schwarzen Augen. Er riss den Blick los, biss sich so fest auf die Zunge, dass Blut schmeckte.
»Halten Sie durch«, presste er hervor. »Die Rettung kommt.«
Stunden vergingen. Die Sonne stieg, brannte auf den Sand, doch die Kälte im Rücken der Männer wich nicht. Walker trat zu Hale. Seine Uniform war zerknittert, die Haut fahl.
»Sir, ich weiß nicht, ob wir noch eine Nacht überstehen. Einige von Ihnen, Sie sind schon verloren. Wir geben Sie nicht auf.«
Walker schüttelte langsam den Kopf. »Dann verlieren wir alle.« Bevor Hale antworten konnte, brach hastig Tumult los. Einer der gefesselten Männer hatte sich losgerissen und rannte ins Wasser. 2 weitere folgten ihm, als ob sie einem unsichtbaren Ruf gehorchten. Carter versuchte, sie zurückzuhalten, doch sie schlugen ihn nieder und verschwanden in den Wellen.
»Feuer frei!«
brüllte Hale. Doch niemand hob die Waffe. Die Soldaten starrten nur, gebannt, als würden sie selbst gleich folgen. Am Nachmittag brach Hughes zusammen.
Er hatte stundenlang Symbole in den Sand gekratzt, dieselben Kreise mit Strahlen, die sie schon in der Höhle gesehen hatten. Schließlich sackte er einfach zusammen, ohne Atem, ohne Herzschlag. »Wir sind noch 5«, sagte Walker tonlos. Die Zeit zog sich endlos. Hale prüfte das Funkgerät, nur Rauschen. Er blickte auf seine Uhr. Noch 10 Stunden. 10 Stunden, die sich wie ein Jahr anfühlten. Dann, kurz vor Sonnenuntergang, hörten sie endlich das Geräusch von Rotorblättern. Erst fern, dann lauter, bis 2 dunkle Punkte am Horizont auftauchten. Hubschrauber. Rettung. Die Männer stolperten auf die Beine, manche lachten, manche weinten. Carter sank auf die Knie und dankte laut. Die Hubschrauber setzten auf, Sand wirbelte in dichten Wolken, bewaffnete Militärpolizisten sprangen heraus. »Captain Richard Hale?« »Hier.« Hale trat vor, die Stimme heiser. »Wir haben Verwundete, psychische Ausfälle, wir brauchen sofortige Evakuierung.« Doch die Soldaten richteten ihre Waffen auf ihn. »Sie treten zurück, Captain, sofort.« Hände sichtbar. »Was soll das?« Hale hob langsam die Hände. »Meine Männer sind krank, sie brauchen Hilfe.« Medizinische Teams rannten zu den Überlebenden, banden sie fest, legten ihnen Spritzen an. Manche schrien, andere wehrten sich, einer sang weiter das fremde Lied, bis die Narkose ihn zum Schweigen brachte. Richard Hale wurde mit Kabelbindern fixiert und in einen Hubschrauber gedrängt. »Was geschieht hier?« rief er. »Wir haben Befehle ausgeführt.« Der Sergeant der Militärpolizei sah ihn kalt an. »Ihre Befehle enden hier, Captain.« Die Rotoren heulten, die Maschinen hoben ab. Unter ihnen wurde die Insel kleiner. Die Felsen, die Höhle, ein schwarzes Maul, unverändert, unberührt. Als ob 50 Männer niemals dort gewesen wären. Auf Guam wurde Hall verhört. Man stellte Fragen, die bereits Antworten in sich trugen. Ob er Experimente durchgeführt hätte, ob er die Männer misshandelt hätte, ob er selbst halluziniert hätte. Zeugenberichte wurden vorgelegt, Aussagen seiner Männer, die ihn beschuldigten, Rituale befohlen oder sie in den Wahnsinn getrieben zu haben. »Das ist Lüge«, protestierte Hale, doch niemand hörte. Wochen später erhielt er überraschend eine ehrenhafte Entlassung. Keine Gerichtsverhandlung, keine Strafe, nur eine Abmachung. Stillschweigen. Er nahm sie an. Doch das Schweigen brachte keinen Frieden. Monate später, in einer Kneipe an der Westküste, tauchte Dr. Marcus Allison auf. Unverändert, die Brille akkurat, der Anzug makellos. »Die Sache ist beendet«, sagte er. »Die Insel wurde zerstört.« »Wie?« fragte Hale. »Ein Test. Eine kleine Bombe. Nichts hat überlebt.« Allison legte eine Zeitung auf den Tresen. »Erfolgreicher Test auf einer unbewohnten Pazifikinsel. Mehr nicht.« Hale nickte, schwieg. Doch in seiner Brust wusste er die Wahrheit. Wochen darauf erhielt er heimlich Fotos von einem Kameraden, Aufnahmen nach der angeblichen Zerstörung. Die Insel war noch da. Die Höhle unverändert. Hale verbrannte die Bilder im Kamin. Danach setzte er sich an seine Schreibmaschine, tippte alles nieder, jede Erinnerung, jede Einzelheit. Am Ende verschloss er die Seiten in einem Umschlag, deponierte ihn in einem Bankschließfach. In jener Nacht, allein in seinem Zimmer, lauschte er und hörte es wieder. Ein fernes Summen, kaum mehr als ein Hauch. Ein Ruf, der über den Pazifik wehte. Er biss sich in die Hand, bis Blut floss, um den Klang zu vertreiben. Doch er wusste, dass er niemals verstummen würde. Die Insel war nicht zerstört. Das, was in der Höhle schlief, lebte noch.